Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kontext. Die Erklärung der Menschenrechte sieht für jeden Menschen grundlegende Rechte vor, unabhängig von Geschlecht, Staatszugehörigkeit und Religion. Das Recht auf Leben, auf den Schutz vor Folter und das Recht auf Freiheit. Immer wieder versuchen Staaten, diese Menschenrechte zu beschneiden. Der Staats- und Völkerrechtler Walter Kählin, ein gefragter Menschenrechtsspezialist, nimmt zu den Angriffen auf die universellen Menschenrechte Stellung und erklärt die schwierige internationale Menschenrechtspolitik.
Am 30. September 2005 ist in einer dänischen Tageszeitung eine Serie von 12 Karikaturen erschienen, die den islamischen Propheten und Religionsstifter Mohammed zeigen. Es kam daraufhin zu weltweiten Protesten muslimischer Organisationen. Das ging vom Boykott dänischer Produkte bis hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, die mehr als 100 Menschenleben kosteten. Die Karikaturen führten weltweit zu einer Diskussion über die Religions-, Presse-, Kunst- und Meinungsfreiheit. Die Innenminister von 17 arabischen Staaten verabschiedeten eine Resolution, der zufolge die dänische Regierung die Urheber der Karikaturen streng bestrafen müsse. Dieser Fall, dieser dänische Fall, ist deswegen von großem Interesse, weil er in der politischen Diskussion um die Menschenrechte zu weitreichenden Veränderungen geführt hat, die nur wenig wahrgenommen werden. Immerhin hat die Organisation der Islamischen Konferenz erreicht, dass die UNO nun neben der Kriegshetze und dem Aufruf zu Gewalt die Diffamierung von Religionen nun als einen weiteren Grund zur Einschränkung der Meinungsfreiheit ansieht. Seine Meinung frei zu äußern sah die Erklärung der Menschenrechte von allem Anfang an als ein Recht für jede und jeden vor, gleich welcher Staats- oder Religionszugehörigkeit. Das bedeutet auch, dass man nicht nur das Recht hat, ungläubig zu sein, sondern auch das Recht, sich offen gegen Gott zu äußern, ihn anzugreifen, ihn sogar zu beleidigen. Gott, die Götter und ihre Propheten genießen nun aber in säkulären Staaten einen immer größeren Schutz. Ist das für den Menschenrechtsfachmann Walter Kählin beunruhigend?
Ja und nein. Sie haben erwähnt, die Allgemeine Menschenrechtserklärung garantiert die Menschenrechte allen Menschen, ungeachtet ihres Hintergrundes, ihrer Auffassungen. Das bedeutet ja auch, dass meine Freiheit an ihrer Freiheit ihre Grenze finden muss. Wenn wir alle die gleiche Freiheit haben, dann braucht es einen Ausgleich zwischen ihren Ansprüchen und meinen Ansprüchen. Von daher gesehen gelten Freiheitsrechte nicht absolut. Es gibt gewisse Menschenrechte, die gelten absolut, wie das Verbot der Folter. Aber wo wir uns im gesellschaftlichen Bereich befinden, was wir einander antun dürfen im Namen meiner eigenen Rechte, das ist beschränkbar. Insofern ist es nicht beunruhigend. Was beunruhigend ist, ist die Frage, wie sollen diese Schranken ausgestaltet werden, was sind die Motive dafür? Was dieser Begriff der Diffamierung der Religionen bringt, ist tatsächlich ein Menschenrechtsschutz für ein letztlich abstraktes Gebilde. Aber Glaube ist nicht nur ein abstraktes Gebilde, Religion, nicht nur Theorie, sie wird ja auch gelebt. Deshalb kennen wir auch in Europa gewisse Schranken der Meinungsäußerungsfreiheit in religiösen Fragen. Unser eigenes Bundesgericht hat verschiedentlich, nicht so sehr in jüngerer Zeit, aber im frühen 20. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts etwa Äußerungen eingeschränkt im Interesse der Erhaltung des religiösen Friedens. In den 60er Jahren wollte die katholische Kirche in Genf eine Prozession auf den Straßen durchführen. Das wurde ihr verboten und das Bundesgericht hat gesagt, es ist eine zulässige Beschränkung, weil im damaligen konfessionellen Klima das als Provokation verstanden worden wäre, dadurch der religiöse Frieden gefährdet worden wäre. In neuer Zeit hat ein Maler, ist etwa 20 Jahre her, in Freiburg an einer Ausstellung ein blasphemisches Bild gemalt, eine nackte Frauengestalt ans Kreuz geschlagen. Die Behörde hat das Bild konfisziert. Das Bundesgericht hat diese Beschlagnahmung geschützt mit dem Argument, es würden hier schwerwiegend die religiösen Gefühle der Gläubigen beeinträchtigt und verletzt. Deshalb sei das zulässig, diese Beschränkung der Meinungsäußerung des Malers. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das auch geschützt. Mit anderen Worten, es ist klar, Meinungsäußerungsfreiheit gilt nicht absolut. Es gibt gewisse Schranken außerhalb der Religionsfreiheit, etwa die Ehrverletzung. Und die Frage ist diejenige der richtigen Schrankenziehung.
Im Bereich der sozialen Rechte gibt es Schranken. Wer etwa zu Hass aufruft, kann nicht auf sein Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit pochen. Aber wie ziehen die UNO-Instanzen die Grenzen?
Hier haben wir eindeutig im Moment Probleme auf der UNO-Ebene. Eine Haltung der Organisation der Islamischen Staaten, die aus unserer Sicht eindeutig viel zu weit geht. Gleichzeitig denke ich, der Westen hat hier unterschätzt, was die Islamkarikaturen wirklich bedeutet haben für viele gläubige Muslime, hat hier allzu schnell reagiert mit einer Haltung, die Meinungsäußerungsfreiheit gilt absolut, obwohl wir uns das selbst auch nicht zugestehen. Viele europäische Staaten haben nach wie vor Blasphemieverbote, also das Verbot der Gotteslästerung als strafrechtlichen Tatbestand, und hätte es wohl auch sehr viel bessere, geschicktere Menschenrechtsdiplomatie gebraucht.
Staaten wie etwa Frankreich, wo traditionell sehr streng zwischen Kirche und Staat getrennt wird, dulden kein Eindringen von Religiösem im Staat. Aber nicht nur in Frankreich ist man darüber entsetzt, wie Staaten wie Pakistan oder der Iran über die Organisation der Islamischen Staaten eine sogenannte Allianz der Zivilisationen, eine Allianz der Kulturen innerhalb der UNO verankert haben. Allianz der Kulturen, das tönt gut, meint aber erstens, alle Kulturen sind gleichwertig. Es gibt keine gute westliche und eine weniger gute südliche oder östliche Kultur. Und meint zweitens vor allem, was die traditionelle islamische Kultur vorsieht, ist gut so und darf vom Westen nicht kritisiert werden.
Das ist im Moment ein klarer politischer Trend. Der hat teilweise rein politische Ursachen. Die Interventionen des Westens, der USA in Afghanistan, in Pakistan, in Irak, haben hier eine klare Gegenbewegung ausgelöst. Eine Rückbesinnung ein Stück weit auf die eigene staatliche Souveränität dieser Staaten, um eben solche Interventionen, die ja nicht nur, aber stark auch mit Menschenrechten legitimiert worden sind, zurückweisen zu können. Da geht es um Verteidigung eigener Interessen, das ist völlig normal in der internationalen Politik. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch richtig zu sagen, wir brauchen einen Dialog zwischen den Kulturen und Religionen. Das ist die einzige Alternative zum Religionskrieg. Und gerade in der heutigen Zeit, wo zunehmend Krieg geführt wird im Namen von Religionen, finde ich das nicht grundsätzlich schlecht. Das Problem ist, es ist eine sehr unfruchtbare Diskussion. Es geht schon auch ein Stück weit darum, das, was erreicht worden ist an Konsens im Bereich der Menschenrechte, ein Stück weit wieder abzubauen. Und ich glaube, das ist, löst die Gegenreaktion des Westens aus. Man glaubt vielerorts nichts, dass das Angebot wirklich ernsthaft gemeint ist.
Das Angebot, einen Dialog der Kulturen zu führen. Die Wirklichkeit zeigt, dass es um die Verteidigung der eigenen Interessen, der Verteidigung überbrachter islamischer Prinzipien geht. Vor diesem Hintergrund fragt sich Walter Kählin, Professor für Staats- und Völkerrecht an der Uni Bern, ob die Frage nach der Universalität der universellen Menschenrechte überhaupt richtig gestellt ist.
Sie ist insofern falsch gestellt, als ein Text wie die Allgemeine Menschenrechtserklärung, der besagt, alle Menschen sind frei und gleich geboren, haben die gleichen Rechte, ja noch nicht unbedingt bedeutet, dass das dann auch automatisch Teil der Realität ist. Die Allgemeine Menschenrechtserklärung sagt das auch in der Präambel ganz klar. Was wir hier aufschreiben, ist eine Utopie, auf die wir hinarbeiten wollen. Das ist das Ziel, das wir erreichen wollen. Man muss ja deshalb dann all die vielen, vielen Menschenrechtskonventionen mit ihren juristischen Gehalten aushandeln, umschreiben und dann in Kraft setzen.
In Kraft setzen, was mühsam ausgehandelt worden ist. Aber welches wäre denn nun die richtige Frage?
Die richtige Frage ist, welche Rechte in diesem Katalog haben mittlerweile so viel Konsens erreicht, dass ihre Verletzung als Verletzung eingestuft wird und nicht als Wahrnehmung eines souveränen Rechtes. Da sind für einzelne Rechte ganz große Fortschritte gemacht worden. Wenn Sie zurückdenken an die 70er und 80er Jahre, die politischen Prozesse gegen Dissidente, die gab es im Ostblock, die gab es aber auch in den lateinamerikanischen Diktaturen, die gab es in sehr vielen Teilen der Welt. Es gibt sie auch heute noch, aber sie sind ausgesprochen selten geworden. Hier haben wir einen hohen Konsens erreicht, dass nur wegen der Meinung niemand bestraft werden soll. Man geht immer noch gegen politische Opponenten vor, jetzt unter dem Deckmantel der Bekämpfung des Terrorismus oder was immer, aber immerhin ein gewisser Fortschritt. Mit der Folter ebenfalls. Kein Staat der Welt nimmt für sich ein Recht in Anspruch, foltern zu dürfen. Und das müsste er, würde er die Universalität dieses Verbotes in Frage stellen wollen. Was die Staaten tun, ist, sie sagen, nein, das stimmt nicht, wir machen es nicht, oder diese Technik ist keine Folter. Und damit bestätigt ja man eigentlich die Gültigkeit des Folterverbotes. Verletzt es dann immer noch, aber das ist auch inhärent in der Rechtsordnung, dass es zum Rechtsbruch kommt. Es gibt aber Bereiche, wo wir nicht weit fortgeschritten sind. Für mich das Hauptbeispiel ist die Frage der Beziehung zwischen den Geschlechtern. Was ist ein gleicher, diskriminierungsfreier, würdevoller Umgang im Verhältnis zwischen den Geschlechtern? Und da sagen wir im Westen, die Antwort ist klar, das ist faktische Gleichstellung, das ist Gleichberechtigung. Und die islamischen Länder sagen, nein, das ist Aufrechterhaltung der Einteilung der Welt in eine weibliche und eine männliche Sphäre, weil die jeweiligen Geschlechter können sich nur in ihrer jeweiligen Sphäre voll entwickeln. Vieles von dem ist natürlich Ideologie und dient der Unterdrückung der Frauen durch die Männer. Aber wenn wir es wiederum auf der konzeptionellen Ebene anschauen, dann müssen wir schlicht und einfach sagen, hier sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen können, der Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter ist nun universell als gültig anerkannt. Das sind historische Entwicklungen. Eine 86-jährige Mutter hat nach wie vor den größten Teil ihres Lebens nicht als politische Bürgerin partizipieren können und wählen und abstimmen können. Wir haben große Fortschritte gemacht. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier uns weltweit harmonisch in die richtige Richtung bewegen. Für mich sind Menschenrechte sehr stark auch eine Aufgabe. Sie sind uns aufgegeben. Wir müssen daran arbeiten, sie universell zu machen. Und da gehen wir im Moment durch schwierige Zeiten hindurch. Die ganze Diskussion über die Diffamierung der Religion ist ein Beispiel dafür, wo der Konsens bröckelig wird oder wo er gar nie bestanden hat.
Menschenrechte als Prozess, als Aufgabe, an der von Generation zu Generation gearbeitet werden muss, um einerseits Erworbenes zu erhalten und nicht erfüllte Versprechen einzulösen. Dieser Prozess ist aber dazu angetan, uns regelrecht zu skandalisieren. Etwa wenn der UNO-Menschenrechtsrat in Genf lange zynisch darüber streiten kann, ob im Darfur die Menschenrechte wirklich verletzt werden oder nicht, und gleichzeitig im Rat Mehrheiten gefunden werden, dass der Prophet auf keine Weise beleidigt werden darf.
Menschenrechte werden ja häufig begründet mit naturrechtlichen Ideen. Die amerikanische Menschenrechtserklärung sagte ganz klar, die französische das Gleiche, Menschen sind gleich und frei geboren. Und das steht auch in der allgemeinen Menschenrechtserklärung. Nehmen wir die allererste amerikanische Menschenrechtserklärung, jene von Virginia, wo genau dieser Satz drinsteht. Und wenn man sich dann fragt, wer sind diese Menschen, die frei und gleich geboren sind, dann waren es nicht die Sklaven, dann waren es nicht die Indianer, dann waren es nicht die Frauen und dann waren es auch nicht die weißen Männer, die keinen Besitz hatten und deshalb kein Wahlrecht hatten, so eine kleine Minderheit. Das heißt nicht, dass der Satz nicht sehr stark und wichtig ist. Er war der Ausgangspunkt für eine historische Entwicklung, die uns über viele Stufen hinweg und auch Rückschlägen, wenn Sie an den Faschismus, an den Totalitarismus in Europa denken, eine Entwicklung, die uns über viele Stufen hinweg zur allgemeinen Menschenrechtserklärung, zur Europäischen Menschenrechtskonvention, zu all den Verträgen gebracht hat. Aber es ist nicht abgeschlossen. Es war eine stark westliche, amerikanisch-europäische Entwicklung, weil viele Länder der Welt konnten an diesen Diskussionen nicht partizipieren. Sie waren Kolonialstaaten oder sie hatten keinen Kontakt mit der westlichen Welt. Die UNO ist universell, sind alle dabei und da ist einiges genau von diesen Kämpfen, die wir in Europa hatten, heute nachzuholen. Auch ich ärgere mich oft über den Zynismus. über die Verschleierung von rein machtpolitischen Interessen mit ihren Menschenrechtsworten. Aber für mich ist es der einzige Weg. Und für mich ist deshalb dieser Rat bei all seinen Schwächen eine Errungenschaft. Er tagt nicht nur wie die Menschenrechtskommission unter großem Zeitdruck 6 Wochen pro Jahr, sondern ist fast das ganze Jahr an der Arbeit. Eine unsäglich mühsame Arbeit, aber wir kommen davon nicht los, wenn wir Menschenrechte als historische, als zivilisatorische Errungenschaft anschauen und nicht als etwas, was Gott gegeben oder Natur gegeben ist.
Ein Menschenrechtsrat, den viele am liebsten schon morgen abschaffen würden, für den sich aber Walter Kählin stark gemacht hat und dessen Vorschläge zur Neuordnung des Rates die Schweizer Diplomatie übernommen hat. Walter Kählin hat als ein sehr sprechendes Beispiel in der Menschenrechtsdiskussion die Frage des Verhältnisses der Geschlechter erwähnt. Nehmen wir das Thema hier nochmals auf. Menschenrechte sind nicht einfach Gott gegeben, hat Walter Kählin gesagt. Im Gegenteil, im Verhältnis von Frau und Mann muss man sagen, dass alle großen Religionen ein Problem mit Frauen haben.
Ja, alle Religionen, zumindest die meisten, vor allem die monotheistischen, weil dort ist Gott immer männlich. Und wenn wir uns wiederum die europäische Entwicklung anschauen, etwa die katholische Kirche. Die katholische Kirche macht ja hier bis heute Ausnahmen. Eine Frau kann weder Priesterin werden noch Päpstin. Die Gleichberechtigung der Frauen ist klar erkämpft worden gegen die Religionen vom säkularen Staat als säkulares Postulat. Auch die feministische Bewegung war ursprünglich durch säkulare Motive inspiriert, auch wenn es heute eine feministische Theologie gibt. Die Religionen können entweder verdrängt werden. Wir haben laizistische Staaten, Frankreich ist ein gutes Beispiel. Aber es gibt andere Länder, wo die Religion eine Rolle spielt, mit staatskirchenrechtlichen Auffassungen, stark die Schweiz, stark Deutschland. Das ging gut, solange man nur die sich vorher bekämpfenden Konfessionen hatte. Das geht schwieriger, wenn jetzt plötzlich neue Religionen auftauchen. Dann gibt es die Staaten, die ganz klar eine Religion zur Staatsreligion machen. Die orthodoxe Kirche in Griechenland oder eben der Iran, dann in ganz extremem Ausmaß, wo dann nur noch eine Variante der eigenen Religion, eine konservative Auslegung der eigenen Religion gilt. Das prallt aufeinander und das gibt Kämpfe und das gibt schwierige Diskussionen. Gerade eben in einer Zeit, wo dieser Säkularisierungsprozess, so scheint es wenigstens, nicht weitergeht, sondern Religion ziemlich mächtiger zurückkommt, weil viele Menschen für sich zum Schluss kommen, doch Religion ist für mich wichtig. Göttliche Gebote, die ich einhalten muss, sind für mich wichtig. Das Gebot, diese Religion weiter zu verbreiten, ist für mich wichtig. Und je stärker diese Tendenzen werden, werden wir auch diese Probleme haben.
Interessanterweise treffen sich die Ideen konservativer Religionsvertreter mit jenen der Vertreter moderner, säkulärer Gesellschaften unter dem Stichwort der kulturellen Vielfalt. Es gehört zur politischen Korrektheit vieler westlicher Menschen zu sagen, dass alle Kulturen gleichwertig sind, dass alle Meinungen gleichwertig sind, dass alle Meinungen möglich sind. Dieser Relativismus kommt den konservativen und ultrakonservativen Religionsvertretern zu Pass.
Ich denke, das Wiedererstarken der Religionen ist auch eine gesellschaftliche Antwort auf diese Haltung, dass alles geht, dass alles zu akzeptieren ist, dass es eben keine Werte mehr gibt. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich festhalten am Postulat des Respekts. Wenn ich zurückkehre zur Auffassung, nur meine Auffassung ist richtig und deine falsch, dann enden wir sehr schnell im Religionskrieg. Und das ist auch eine Realität der heutigen Welt, wo wiederum im Namen von Gott und einem Exklusivanspruch auf Gott, auch das ist ja ein Widerspruch, in allen Religionen ist Gott universell, wo unter diesem Aspekt dann der andere nicht nur nicht respektiert, sondern im Extremfall getötet wird. Was es braucht, ist eine ernsthafte Auseinandersetzung, die muss erlaubt sein. Mir gibt es da manchmal zu viel an politischer Korrektheit. Wo es Spannungen gibt, müssen die ausgetragen werden. Wo es Konflikte gibt, müssen sie ausgetragen werden und eben gerade friedlich. Und das heißt eben auch mit Diskussionen, die hart sein können. Aber für mich ist auch klar, irgendwo gibt es Grenzen. Wo geht es eben zu weit, wo der Friede gefährdet wird, weil gewisse Aussagenpositionen derart provokativ sind, als derart gefährlich empfunden werden, dass die Gegenseite mit Gewalt zurückschlägt. Und letztlich auch, wo nimmt die Meinungsäußerungsfreiheit, wo hat sie ihre Grenzen? Deshalb, weil mir gegenüber nicht jemand steht, der weniger wert ist, sondern eben doch auch eine Person ist, die ich, auch wenn ich mit ihr nicht einverstanden bin, auch wenn ich sie gering schätze, irgendwo doch noch als letztlich als menschliche Person wahrgenommen und respektiert werden muss. Wiederum, wo diese Schranke fällt, da enden wir dann im Genozid.
Wird denn der Streit um die Diffamierung von Religionen, wird der Kampf für den Respekt des Propheten nicht stellvertretend für eine Art Retourkutsche gegen die ehemaligen Kolonialisten geführt? Von euch im Westen, von euch Kreuzfahrern, brauchen wir uns überhaupt gar nichts sagen zu lassen.
Es kommt nicht gleich zurück, aber ein Stück weit kommt es zurück, ja. Die Auffassung, unsere eigenen Traditionen müssen wir nicht aufgeben. Der Westen im Namen der Menschenrechte hatte Militärinterventionen, Irak, Afghanistan, gerechtfertigt. Und das berührt wirklich unsere zentralsten Interessen. Das ist da. Auch hier sehe ich negative und positive Seiten. Die negative Seite, diese Staaten machen es sich oft zu einfach. Es geht gar nicht um die eigene Tradition und Kultur. Es geht nur um den Machterhalt der Eliten, die an der Macht sind. Und das kommt dann als gutes Argument. Das Gute daran, ich denke, die Menschenrechte werden nur dann wirklich universell, wenn es den verschiedenen Kulturtraditionen gelingt, sich selbst so zu reformieren, dass die eigenen Werte mit den Menschenrechten in Übereinstimmung gebracht werden können. Was meine ich damit? Ich meine das, was bei uns geschehen ist, wiederum mit den christlichen Konfessionen. Viel deutlicher in der katholischen Kirche als bei den Protestanten. Es war ja erst das Zweite Vatikanum, das Ja gesagt hat zu den Menschenrechten. Die katholische Kirche hat im 19. Jahrhundert die Menschenrechte ganz klar abgelehnt. Wie kam man dazu, sich mit den Menschenrechten versöhnen zu können, sie heute auch oft propagieren zu können? Deshalb, weil man nicht einfach diese ganz klar von der Geschichte französischer Revolution antiklerikal motivierten Garantien, indem man sie einfach akzeptiert und übernommen hat, sondern indem man begonnen hat, sich theologisch zu überlegen, wie weit kann man die Bibel lesen, unsere eigene Tradition lesen, in einer Art und Weise, die kompatibel ist mit den Menschenrechten. Und ich denke, es wird nur gelingen im Bereich des Islam, wenn diese innerislamische Diskussion stattfindet.
Es wäre also der Vorschlag des Genfers Tariq Ramadan, dem einflussreichsten europäischen Muslim, Vorschlag für ein Moratorium der Körperstrafen, die der Koran vorsieht, zu unterstützen. Das Gegenteil spielt sich allerdings ab. Man wirft Ramadan vor, er trete für eine Einschränkung der Menschenrechte ein.
Das müsste man begrüßen, ja, und sagen, wir sind damit natürlich noch nicht zufrieden, aber es ist genau der richtige Schritt in die richtige Richtung. Wenn ich, um eine weitere Erfolgsgeschichte der Menschenrechte zu erwähnen, den Kampf gegen die Todesstrafe anschaue, ist noch nicht ganz abgeschafft. Aber wenn wir das vergleichen, wie viele Länder die Todesstrafe vor dem Zweiten Weltkrieg gebraucht haben, inklusive der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges, und wie viele Länder heute ein Verbot haben, in den meisten Ländern lief es genauso, über ein Moratorium und dann als nächster Schritt die Abschaffung auf der Gesetzesebene, aber immer noch mit der Möglichkeit, es wieder einzuführen, und dann als letzter Schritt die Ratifikation jener völkerrechtlichen Verträge, welche die Wiedereinführung verbieten.
Walter Kehlin war bis 2008 Mitglied des UNO-Menschenrechtsausschusses und ist auch seit 2004 Repräsentant des UNO-Generalsekretärs für die Menschenrechte intern Vertriebener und ist in dieser Funktion in der praktischen Menschenrechtsarbeit häufig vor Ort und kümmert sich um die Rechte jener, die im eigenen Land vertrieben sind, Flüchtlinge im eigenen Land.
Es gibt sehr viele davon, 26 Millionen weltweit vertrieben durch Krieg. Dann gibt es auch die Leute, jetzt etwa 1 Million in Haiti, die schlicht weggehen müssen wegen Naturkatastrophen. Teilweise, vor allem in Kriegssituationen, werden diese Menschen eigentlich verfolgt, unter Druck gesetzt, sei es von Aufständischen, sei es von der Regierung, wenn die Regierung das Gefühl hat, die stehen auf der Seite der Aufständischen. Häufig ist es schlicht und einfach Vernachlässigung. Man gewährt diesen Personen nicht genügend humanitäre Hilfe. Sie leiden unter Krankheiten, unter Hunger. Und da geht es darum, im Dialog mit den Regierungen, im Dialog mit anderen Akteuren Wege zu finden, wie man eben den Schutz dieser Menschen verbessern kann. Da sieht man auch unter dem Aspekt der Menschenrechte, dass einerseits ich eigentlich sehr selten in den Ländern zu hören bekomme, Menschenrechte interessiert uns nicht. Die Regierungen, zumindest auf der rhetorischen Ebene, bekennen sich interessanterweise immer dazu. Das sind unsere Bürgerinnen und Bürger, deshalb müssen wir ihre Rechte respektieren. Dass es aber auf der anderen Seite schon zu sehr unterschiedlichen Auffassungen kommt, Ergebnissen kommt, wenn man dann diskutiert, was ist konkret der Inhalt dieser Garantie? Darf man Menschen, die unter der Kontrolle der Aufständischen waren, aus Sicherheitsgründen internieren? Wie lange darf man das tun? Das Beispiel ist Sri Lanka. Da hatte die sri lankische Regierung und die UNO sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen. Nicht über die Gültigkeit des Grundsatzes, die Freiheit von Menschen ist zu respektieren. Sie darf nur aus gewichtigen Gründen, wie etwa Sicherheitsgründen, eingeschränkt werden. Aber eben die Umsetzung. Und auch das ist Teil dieses Dialogs, dieser Arbeit der Menschenrechtsorgane, der Menschenrechtsdiplomatie, daran zu arbeiten, dass man sich auf was einigen kann und dass das, was das Ergebnis der Einigung ist, einen Fortschritt und nicht einen Rückschritt darstellt in der Entwicklung der Menschenrechte.
Menschenrechte immer verstanden als Prozess und vor allem als Aufgabe.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.